US-Präsident Trump sieht keine Chance auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin schrieb Trump, es sei ein gutes Gespräch gewesen, das aber nicht zu einem sofortigen Frieden führen werde. In einer Pressekonferenz lehnte Putin ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky ab. Er warf der Ukraine Terrorakte gegen Eisenbahnstrecken vor. Unter diesen Umständen könnten keine Gespräche geführt werden. In Deutschland werden die USA von nur von 18% der Wählerinnen und Wähler als vertrauenswürdiger Partner angesehen. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend hervor. Ähnlich schlecht wird Israel eingeschätzt. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Lehrkräfte an Gymnasien am meisten. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil spricht von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen.
In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam beim TASV Eisenach eine Niederlage kassiert. Die Brandenburger mussten sich in Eisenach mit 19:37 geschlagen geben. Für Potsdam, das bereits seit Ende Mai als Absteiger feststeht, war es die 30. Niederlage in dieser Spielzeit. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts, letzte Schauer oder Gewitter, örtlich auch mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Tiefstwetter dazu reichen von 16 bis 13 Grad. Morgen ist es teils aufgelockert, teils wolkig. Es kann erneut Schauer oder Gewitter geben, bei maximal 21 bis 24 Grad.
ARD Jazz.
Herzlich willkommen zum wöchentlichen Jazz-Update der ARD. Ich bin Ulrich Habersetzer und heute feiern wir diesen Musiker.
I am a 20th century kind of guy who had the good fortune to live into the third millennium. I feel grateful to the cosmic forces of the universe for giving me an opportunity to do my work. And so, hooray.
Ja, hooray und happy birthday, Anthony Braxton. Mit diesen Worten hat er ein Panel beim Jazzfest Berlin 2019 eröffnet. Er sei ein Typ aus dem 20. Jahrhundert, der das Glück hat, im 3. Jahrtausend zu leben. Die kosmischen Kräfte haben ihm die Möglichkeit gegeben, seine Arbeit zu machen. Und die macht er immer noch. Der amerikanische Komponist, Saxophonist und Kreativkopf wird heute 80 Jahre alt. Und das ist natürlich ein Thema. Aber wir haben noch viel mehr und eingrooven werden wir uns jetzt mit coolen Sounds von Gitarrist Grant Green. Daddy Grapes heißt das Stück. Thank you. Gitarrist Grant Green. Am Freitag, am 6. Juni, da wäre er 90 Jahre alt geworden. Hier hat er zusammen mit Tenorsaxophonist Harold Vick, Hammond-Organist Larry Young und Schlagzeuger Ben Dixon gespielt. Die Aufnahme entstand 1965 im Mai, ist also auch schon über 60 Jahre alt. Damals war Grant Green noch keine 30, hat aber schon so cool gespielt. 1979 starb er im Alter von nur 43 Jahren. Wir kommen jetzt zu ganz anderem Sound, zu Posaune Solo, gespielt von einer jungen amerikanischen Musikerin, die hawaiianische Wurzeln hat. Kelia Vendeva heißt sie und Recollections from Shore heißt das Stück, das aber auch in einem Alpental erklingen könnte.
Thank you.
Saxophonistin Kelia Vendeva mit Musik von ihrem aktuellen Album We Fell in Turn von 2023. Diese Künstlerin wird am 9. Juni solo beim Moers Festival auftreten. Moers, das ist ja ein fester Begriff in der Jazzszene. Auch wenn man noch nie bei diesem Festival war, klingelt da was. Am Pfingstwochenende wird es wieder in dieser Stadt am westlichen Rand des Ruhrgebiets nahe bei Duisburg herausragende und herausfordernde Klänge geben. Ich hatte vor der Sendung Gelegenheit, mit Kerstin Eckstein zu sprechen. Sie hat zusammen mit Katrin Lehnecke ein Buch herausgegeben, das heißt Revisiting Moers Festival. 2021, zum 50. Geburtstag des Festivals, ist das Buch im Wolke Verlag erschienen. Ja, Frau Eckstein, vielen Dank für Ihre Zeit. Mich interessiert natürlich zuallererst, welchen Bezug haben Sie persönlich zum Moers Festival?
Ja, hallo Herr Habersetzer, danke für die schöne Einleitung. Ich habe zwei Bezüge. Einmal als Besucherin mit, ich würde sagen, einer deutlichen Vorliebe, mich vom musikalischen Angebot treiben und verführen zu lassen. Und zum anderen war ich ab 2019 für 3 Jahre Teil des Moers Festival Teams. Da war ich unter anderem verantwortlich für Formate wie die Discussions oder für die Fragestellung, welche Geschichte möchte das Moers Festival erzählen, und natürlich für das Buchprojekt zum halben Jahrhundert Moers, das wir als Kollektiv gemeinsam mit Luisa Krohn, Joshua Eckstein, Katrin Lennecke und ich auf den Weg gebracht haben.
Jetzt ist es ein Festival, Sie haben es gesagt, mit langer Tradition, halbes Jahrhundert. Gibt es da einen bestimmten Geist, der dieses Festival auszeichnet?
Also ich glaube, das wäre kühn zu behaupten, dass es den einen Moers-Spirit gibt. Doch wenn ich jetzt an unsere Interviews zurückdenke, die wir mit ganz verschiedenen Menschen geführt haben, mit MusikerInnen, BesucherInnen, VertreterInnen aus Politik, Kultur und Gesellschaft und natürlich mit Personen, die im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Aufgaben beim Festival hatten, dann würde ich sagen, dass sich in der Rezeption des Festivals durchaus Übereinstimmungen ausmachen lassen, durch die Jahrzehnte hindurch. Und zwar wird das Festival auf der einen Seite immer wieder als ein Ort beschrieben, an dem das möglich ist, Erstmaligkeitserfahrungen zu machen. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, weil Erstmaligkeitserfahrungen im Erwachsenenalter, die werden natürlich immer seltener. Und ich erinnere mich an Gunter Hampel, der hat das famos ausgedrückt. Er hat gesagt, Moers, das ist Hören und Sehen, was er oder sie noch nicht erleben konnte. Und zum Zweiten wird Moers immer wieder und sehr deutlich auch als ein Ort beschrieben, an dem Begegnungen möglich sind, etwa durch das Aufeinandertreffen von ganz unterschiedlichen musikalischen Welten und der Verabredung zum freien Improvisieren. Ich erinnere mich auch noch an einen Festivalbesucher, der das Festival verglichen hat mit einer Motorradfahrt mit vollkommen offenem Ausgang, bei der es darum ginge, Land und Leute kennenzulernen und den Horizont zu erweitern.
Wenn Sie sagen, eine Möglichkeit zur Begegnung, wie fest ist dieses Festival in der Stadt verankert oder auch für die Bewohner der Stadt da?
Salopp würde ich formulieren, dass das Festival wirklich von Beginn an in die Stadt hineingeschwappt ist. Ja, mit den Austragungsorten Moerser Schlosshof, Freizeitpark gab es ja 2 maximal stadtnahe Austragungsorte und das Festival war weder zu übersehen noch zu überhören. Und es gab zarte Berührungspunkte und auch solche, die bewusst gesucht wurden. Und die haben sich natürlich verändert im Laufe der Zeit. Also zu den zarten gehörte ganz bestimmt der traditionelle Sonntagsspaziergang vieler Moerser Familien. Da wurde in den Freizeitpark gegangen und mal beobachtet, was sich da tat. Und zu den bewusst Gesuchten gehörte eine ganz frühe Kontaktaufnahme der evangelischen Kirchengemeinde mit dem Festival und die Erfindung des sogenannten Jazz-Gottesdienstes. Insgesamt würde ich sagen, dass es von Beginn an neben Gegnern auch Befürworter, Unterstützer und Wegbegleiter in der Moerser Stadtgesellschaft gegeben hat. Und heute, großer Sprung, gibt es in der gesamten Moerser Innenstadt zahlreiche Spielorte, die letztendlich für Teilhabe stehen, unter dem Namen Moersify zusammengefasst sind und zahlreiche kostenfreie Konzerte anbieten. Und ich würde meinen, dass Moers im Laufe der Jahrzehnte durchaus eine Identität als Festivalstadt entwickelt hat.
Ich gebe es offen zu, ich war noch nie beim Festival in Moers. Was ist der Grund, warum ich unbedingt hinfahren sollte?
Ich nenne mal 4 Gründe, aber die Liste ist natürlich fortsetzbar, ja? Also, warum lohnt sich ein Besuch in Moers? Der lohnt sich, weil es Veranstaltungsreihen gibt, die aus dem Moment heraus und für den Moment entstehen. Das heißt, die werden nicht aufgezeichnet und sind ausschließlich vor Ort hörbar und eben auch erlebbar, wie zum Beispiel die durch Jan Klare kuratierten Moers-Sessions. Dann lohnt sich ein Besuch, weil wir darauf gespannt sein dürfen, wie die Akteure und Akteurinnen des Festivals mit dem diesjährigen Festivalthema Stille umgehen in einer ganz lauten und doch ziemlich aufgeregten Zeit. Ich würde zum Festival gehen, weil es die Möglichkeit gibt zu Begegnungen mit Ländern, über die wir wenig wissen. Die Länderschwerpunkte in diesem Jahr sind China und Ruanda. Und letztendlich, weil Moers ein guter Ort ist, es nie regnet an Pfingsten und falls doch, sicherlich jemand eine Plane dabei hat, die er teilt.
Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, herzlichen Dank und ich lege Ihnen das Festival wärmstens ans Herz.
Kerstin Eckstein war das über das Moers Festival, das in diesem Jahr von 6. bis 9. Juni stattfindet. Sie ist die Herausgeberin zusammen mit Katrin Lenecke des Buchs Revisiting Moers Festival, das im Wolke Verlag erschienen ist. Und das ist ein toller Schmökerband mit herrlichen Fotos und ganz viel Zeitkolorit und Statements von Musikerinnen und Musikern, die in Moers aufgetreten sind. Und wir hören jetzt Musik aus Moers, aufgenommen am 24. Mai 2010. Die Tenorsaxophonistin Ingrid Laubrock. Sie stammt aus dem Münsterland, lebt aber seit Jahren in Brooklyn und ist eine der herausragenden Musikerinnen unserer Zeit. Zusammen mit Pianistin Chris Davis und Schlagzeuger Tyshawn Sorey, Mini 2 heißt das Stück, das einen ganz großen dynamischen Bogen spannt.
Thank you. Ich arbeite mit Anthony Braxton seit 2011 zusammen und habe von keinem Musiker so viel gelernt wie von ihm. Ich habe mit ihm in allen möglichen Situationen zusammengearbeitet, von seinem Saxophon-Quartett, Quartett mit Mary Howison, Taylor Bynum und Anthony, bis zu seiner Oper Trillium Jay. Ich war Gastsolist mit dem BBC Symphony Orchestra bei mehreren seiner Orchesterstücke, habe die verschiedensten Systeme von ihm kennengelernt, wie zum Beispiel Zim, Lorraine, Ghost Trans Music. Ich war Teil von seinem multistundenlangen Projekt mit 60 bis 80 Musikern, Sonic Genome. Das haben wir zweimal aufgeführt, einmal im Ägyptischen Museum in Turin, einmal im Gropiusbau in Berlin. Ich habe Pantop Aerial Music mit ihm gespielt, ein System, wo die Musiker sich auch bewegen und das mit Tänzern zusammenarbeitet. Also es ist ein Riesenuniversum und sein eigenes Universum. Was ich von Anthony gelernt habe, ist groß zu denken und mit Akribie sein eigenes Lebenswerk zu verfolgen. Ich denke, ich hätte ohne ihn nie Stücke für Orchester geschrieben, zum Beispiel. Es ist immer was, was er mir nahegelegt hat.
Saxophonistin Ingrid Laubrock über Anthony Braxton. Dieser große Künstler wird heute 80 Jahre alt und gleich hören wir ein Porträt über ihn. Zuvor aber noch Töne von Anthony Braxton selbst. Aufgenommen beim Moers Festival im Jahr 1976. Anthony Braxton, Sopransaxophon und sein Freund und Kollege George Lewis, Posaune mit Composition 65.
Unerschrocken, neugierig und kommunikativ. Braxton Sternzeichen ist Zwilling und an Astrologie ist er so interessiert wie an vielen anderen scheinbar außermusikalischen Dingen, aus denen sich sein eigener, höchst komplexer Kosmos zusammensetzt. Dieser Kosmos funktioniert quasi dreifaltig, triadisch oder, wie Braxton sagt, tricentric. Deswegen feiert er durch dreiteilbare Geburtstage auch lieber. Anthony, Tony, wie ihn Freunde und Verwandte nennen, wurde am 4. Juni 1945 in Chicago geboren und verhielt sich schon als Kind, naja, sagen wir mal, auffällig. Little Tonys größter Held war der Raketeningenieur Werner von Braun. Seine Hobbys waren Science-Fiction, Schach und irgendwann auch Musik. Wobei er zum Entsetzen seiner Free-Jazz-Freunde John Coltrane und Paul Desmond gleichermaßen verehrte. Noch exzentrischer wird der Musikgeschmack des jungen Saxophonisten, als er nach dem College mit der Army Band in Korea stationiert ist. Unter dem Kommando von General Westmoreland spielt Anthony dort Märsche von Philipp Souse und hört nach Feierabend andächtig die Schönberg-Platten aus der Armeebibliothek. Zurück in Chicago nimmt ihn die AACM-Community unter ihre Fittiche. Mit dem Hardcore-Free-Jazz-Publikum bekommt er aber bald Stress, weil man Braxton mit seiner Schönberg-Stockhausen-Cage-Begeisterung mit seinen notierten Partituren zu europäisch, sprich nicht black genug findet. Ein Musik- und Philosophiestudium bricht Braxton ab, verdient sein Geld mit Gelegenheitsjobs, zum Beispiel in einer Pepsi-Cola-Fabrik, und lebt asketisch von hartgekochten Eiern mit Reis.
Schach ist ein vornehmes Spiel.
Nach ein paar Monaten Paris zieht Braxton nach New York und schlägt sich hier eine Weile als professioneller Schachspieler durch, bis es dann endlich bergauf geht. Das Solo-Doppelalbum For All Two bekommt schnell Kultstatus. Und das Circle-Quartett mit Chick Corea, Dave Holland und Barry Altschul sorgt nicht nur für eine kurze Scientology-Episode im Leben des Musikers, sondern auch für erstes internationales Renommee. Plötzlich gehört der eigenartige Outsider zum Inner Circle der Avantgarde. Braxton wird Downbeat-Liebling, Feuilleton-Stammgast und bekommt einen Major-Plattenvertrag beim Label Arista. Ein paar Jahre später freut sich der inzwischen mehrfache Familienvater über das Angebot, als Professor am Mills College zu unterrichten, wo ihm aber der kalifornische I-Feel-Good-Lifestyle so auf die Nerven geht, dass er bald darauf zur Wesleyan University nach Connecticut wechselt. Neben dem Lehren, Komponieren und Konzertieren verfasst er sein musikphilosophisches Opus Magnum, die dreibändigen Triaxium Writings. Darin geht es, kurz gesagt, um Musik als spirituelle Information innerhalb einer universellen kosmischen Zone. Als Pensionär kümmert sich der übrigens mittlerweile mit etlichen Preisen bedachte Braxton mithilfe der eigens dafür gegründeten Organisation Tricentric Foundation um die digitale Verbreitung und Publikation seiner Arbeit. Äußerlich tritt Anthony Braxton seit Jahrzehnten konsequent unhip in Erscheinung. Helles Hemd, dunkle Strickjacke und Nickelbrille. Ein Anarchist im Biedermann-Kostüm. Seine Musik aber klingt so far out wie eh und je.
I have been a professional student of music, and my hope is to continue to be a professional student of music.
Anthony Braxton, vorgestellt in einem Beitrag von Julia Neupert, gesprochen von Christoph Haas. Ja, er möchte ein professioneller Student der Musik bleiben. Heute feiert Anthony Braxton seinen 80. Geburtstag, also er befindet sich dann in seinem 81. Lebensjahr und das lässt sich ja durch drei teilen, dann wird er sich sicher wohlfühlen. Wir hören jetzt nochmal Töne von Anthony Braxtons Zim Music, aufgezeichnet am 3. November 2019 beim Jazzfest Berlin. Eine außergewöhnliche Besetzung. Zweimal Harfe, Tuba, Geige, Akkordeon und Ingrid Laubrock ist wieder am Tenor- und Baritonsaxophon dabei und Anthony Braxton spielt Alt, Sopran und Sopranino-Saxophon. Das Stück heißt Composition Number 416 plus X plus Z. Hier ein Ausschnitt daraus. Thank you.
Ingrid Laubrock, Brandy Younger, Dan Peck, Adam Medlock, Erica Dickers, Jacqueline Carrar. Thank you so much for coming to hear us. Dankeschön.
ARD Jazz, das Magazin. Zu hören in allen ARD-Kulturwellen. Und das war Musik von Anthony Braxton. Und natürlich kommen auch Neuerscheinungen in dieser Sendung vor. Ein ziemlich interessantes Album ist Ende Mai erschienen. Es heißt Radical Care und stammt von der österreichischen Pianistin Verena Zeiner. Keimzelle ihrer Band und dieses Ensembles ist das Duo, das sie zusammen mit dem israelischen Schlagzeuger Ziv Ravitz hat. Hier ist aber eine größere Besetzung zu hören mit Streichern und Gitarre dazu. Das ist eine ganz feine Musik, die aber auch eine kraftvolle Aura hat. Das nächste Stück heißt When Words Were Like Magic. Thank you. Musik von Pianistin Verena Zeiner von ihrem aktuellen Album Radical Care. 2011 erhielt sie ein Stipendium und war dann im Anschluss 6 Monate lang in New York. Ja, das ist eigentlich Pflicht für Jazzerinnen und Jazzer, mal in New York oder in den USA gewesen zu sein. Amerika ist ja einfach das Mutterland des Jazz. Und viele Studierende wollen auch dorthin und dort ein oder mehrere Semester studieren. Ja, letzte Woche kam dann die Nachricht, es gibt keine US-Visa mehr für ausländische Studierende. Und das sorgt natürlich für Aufsehen in der Szene. Die Hochschule für Musik und Theater in München hat 2024 ein Austauschprogramm mit dem Berklee Global Jazz Institute in Boston begonnen. Das wurde lang organisiert und letztes Jahr hat es dann geklappt. Im November 2024 waren Studierende aus Berklee, aus sehr unterschiedlichen Herkunftsländern in München. Und jetzt an Ostern 2025 fand der Gegenbesuch statt. 5 Münchner Studierende sind nach Boston gereist. Der Kontrabassdozent Henning Sieverts hat das Projekt inhaltlich und auch organisatorisch betreut. Und auch er war mit dabei. Er ist auch Jazzmoderator bei BR Classic. Und ich habe ihn getroffen, weil ja, die aktuellen Ereignisse uns natürlich alle sehr aufwühlen. Und mich hat natürlich interessiert, wie war es dann in Boston und wie war die Stimmung bei dieser Reise in die USA?
Wir waren natürlich erstmal aufgeregt, ob wir überhaupt reinkommen. Das ging schon mal los und das war bei allen die Sorge. Also es hat auch nur deswegen gut geklappt, weil wir vorher von Boston ein Schreiben uns erbeten haben, wo die ganzen Namen unserer Studierenden aufgeführt waren. Und das, was ja ganz wichtig ist, dass man immer betont, es wird dort kein Geld verdient. Darum geht es ja. Das war Zustand schon vor 30 Jahren. Jetzt war es ein bisschen verschärft noch, aber wir kamen alle gut rein, also mit diesem Schreiben. Vor Ort war es dann interessant, also in Boston in der Schule gibt es ernste Probleme für Studierende aus anderen Ländern. Und speziell die Mittelamerikaner haben große Sorge, die Kubaner. Da gab es jetzt 2 konkret, von denen wir auch viel gesprochen haben. Die hätten jetzt Ferien und sind aber nicht nach Havanna gereist, weil sie Angst hatten, dass sie nach nicht wieder reinkommen. Also sie wollen die USA und Oregon nicht verlassen. Was auch sehr interessant war, Harvard, die Hochschule, kann man auch als Tourist besuchen. Und just an dem Tag, wo Trump verkündet hat, dass 2 Milliarden, glaube ich, waren es damals, an Subventionen sofort gestrichen werden sollen, waren wir da zu Besuch. Und da gab es tatsächlich eine kleine Demo. Und da waren aber relativ wenig Menschen und fast auch nur grauhaarige, eher so wie Dozenten oder vielleicht Mitarbeiter der Verwaltung aussahen. Und da habe ich auch jemanden gefragt und dann hieß es auch, ja, Studierende haben tatsächlich Angst, dahin zu gehen, weil es wird gefilmt, es wird auch von der Polizei teilweise gefilmt und dann kriegen sie vielleicht 3 Jahre später, bewerben sich irgendwo auf irgendeine Stelle und dann heißt es dann vielleicht, tja, sie waren ja damals auf dieser Demo, was soll das? Ne? Dieses Klima ist wirklich übel und das konnte man auch handgreiflich spüren, selbst in Boston. Und Boston ist nun wirklich immer schon eher demokratisch.
Sagt Kontrabassdozent und Jazzmoderator Henning Sieverts. Über Ostern war er mit Studierenden am Berklee College in Boston. Es scheint also, da es keine US-Visa für Studierende mehr geben wird, erstmal zumindest, dass der große Traum, Jazz in den USA zu lernen, passé ist.
Es ist schon so, dass natürlich Amerika das Mutterland des Jazz ist und es auch einfach toll ist, da hinzufahren. Also wir sind auch im Anschluss alle privat nach New York gefahren noch. Das ist 4 Stunden mit dem Zug oder Bus entfernt, weil da ist einfach immer noch eins der Zentren dieser Musik, ne? Und einfach da ein bisschen das aufzusaugen und viel zu hören. Und das ist enorm wichtig. Und dass sowas auch irgendwie in Frage gestellt wird oder überhaupt erschwert wird, ist so eine, auf gut Deutsch, eine Sauerei, einfach unabhängig von irgendwelchen politischen Überlegungen, so ein Quatsch. Weil das ist eigentlich das Wichtigste, was es gibt, dass man was anderes kennenlernt, dass man sich austauscht, dass man daran wächst und sich reibt und was Neues entwickelt. So. Und das muss weitergehen.
Ein großes Thema also, das auch Auswirkungen auf die internationale Jazzszene hat oder haben könnte. Wir werden natürlich im ARD-Magazin weiter dranbleiben an diesem Thema und versuchen, in den nächsten Wochen unterschiedliche Stimmen dazu einzusammeln. Jetzt Musik von europäischen Musikern. Vom Quartett Arcanum, das ist lateinisch und heißt Geheimnis. Hier spielen 2 Norweger, Trompeter Arve Henriksen und Saxophonist Tryggve Seim, ein Schwede, Kontrabassist Anders Jormin und ein Finne, der Schlagzeuger Markku Ounaskari. Das Stück heißt Trofast, das bedeutet Treue, und komponiert hat es Tryggve Seim. zarte, hymnische Klänge vom Quartett Arcanum. Vor kurzem ist ihr erstes Album erschienen und es heißt genauso wie die Band, Arcanum. Wir wollen im ARD Jazz Magazin jetzt noch an einen großen Jazzer erinnern. Schlagzeuger Al Foster ist am 28. Mai im Alter von 82 Jahren gestorben. Er war ein großartiger Drummer, der alle Legenden des Jazz begleitet hat. Hier eine kleine Hörempfehlung, daraus gibt es jetzt kein Stück, aus Joe Hendersons Trio-Album State of the Tenor, Volume 1 und Volume 2. Das ist eine Live-Aufnahme aus dem Village Vanguard. Das Trio mit Tenorsaxophonist Joe Henderson, Kontrabassist Ron Carter und eben Al Foster am Schlagzeug spielt auf diesen Aufnahmen ganz fantastisch. Unbedingt anhören. 2017 hatte ich Gelegenheit, Al Foster zu interviewen und er war ungemein freundlich, ein ganz herzlicher Typ mit strahlenden Augen und er hat von seinen Anfängen berichtet, denn schon ganz früh hat das Schlagzeug in seinem Leben eine Rolle gespielt.
My mother said when I was born in the hospital, they had Sing 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 on the radio, you know, and Gene Krupa took a drum solo. So I guess I started banging on the pots and pans when I was 3 or 4, something like that. And my great aunt bought me a practice pad, because you know, my mother kept complaining, you know, pots and pans. And when I was 10, for Christmas, my father bought me a set of Gretsch drums, just snare and the bass drum and one cymbal and hi-hat, you know. But I don't think I was that serious at that time because I played them for like 6 months and they were up on the closet. Until I was around 13, I heard Cherokee, Max Roach and Clifford Brown. And that's when I got serious.
Eine wunderbare Geschichte über Pfannen und Töpfe. Natürlich, das sind die Schlagzeugklischees. Aber Al Foster erzählte auch, dass im Krankenhaus Sing 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 lief und Gene Krupa ein Schlagzeugsolo spielte, als er geboren wurde. Naja, da war der Weg schon geebnet. Dann gab es ein Übungspad und später gab es dann auch ein Gretsch Drumset. Das verschwand dann erstmal wieder im Schrank, aber als Al Foster Max Roach hörte und Clifford Brown, wie sie Cherokee gespielt haben, da wurde es ernst für ihn. Jetzt eine legendäre Live-Aufnahme, bei der Al Foster zu hören ist, in der Band von Miles Davis. Aufgenommen im Sommer 1981, 5 Jahre war Miles Davis da weg gewesen von der Szene und dann kam er mit dieser sensationellen Band zurück. Bassist Marcus Miller, Percussionist Mino Sileno, Saxophonist Bill Evans, Gitarrist Mike Stern und eben Schlagzeuger Al Foster spielen da in der Band des Trompeters. Und wir hören den Ohrwurm Jean-Pierre zum Abschluss von ARD Jazz, das Magazin. Der direkte Draht zu uns ist jazz@ard.de und diese Sendung gibt's natürlich in der ARD Audiothek und auf jazz@ard.kultur zum Nachhören. Ich bin Ulrich Habersetzer, bis zum nächsten Mal.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 23 Uhr mit Thomas Haag. Guten Abend. US-Präsident Trump sieht keine Chance auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin schrieb Trump, es sei ein gutes Gespräch gewesen, das aber nicht zu einem sofortigen Frieden führen werde. Aus Washington Samuel Jakisch.
Putin habe in dem Telefonat angekündigt, er werde auf den jüngsten Angriff durch den ukrainischen Geheimdienst auf Militärflugzeuge und Flugplätze in Russland reagieren, so Trump weiter. Die USA hatten zuletzt direkte Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russland vermittelt. Donald Trumps Vorschlag einer sofortigen Waffenruhe blieb jedoch erfolglos.
Die Union baut ihren Vorsprung vor der AfD weiter aus. Laut dem ARD-Deutschland-Trend kommen CDU und CSU zusammen auf 29%, ein Plus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang Mai. Die AfD bleibt unverändert bei 23%. Die SPD verliert leicht auf 15%, die Grünen legen auf 12% zu, die Linken verlieren auch leicht und stehen jetzt bei 9%. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Neben dem Bundestag muss auch der Bundesrat noch zustimmen, weil den Ländern durch die Pläne Steuereinnahmen verloren gehen. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Kirsten Buchmann, RBB 24, Landespolitik.
Fast 2 Drittel der Lehrkräfte machen demnach unbezahlte Mehrarbeit. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das müsse nach dem Arbeitszeitgesetz aber beispielsweise bezahlt oder ausgeglichen werden, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Lehrkräfte an Gymnasien am längsten. Grundsätzlich haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer an den Oberschulen die längsten Arbeitszeiten.
In der Handball-Bundesliga